Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge im Vaterland. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar der liebe Ravi.
Ich freue mich!
Ich freue mich! Ihr merkt, er ist ein ganz aufgeweckter, aufgeregter Mensch. Du kannst dir kurz noch vorstellen. Wer bist du denn? Was machst du im Leben?
Ja, also ich bin der Ravi, ne?
Nee, jetzt mal hier seriös.
Seriös, ja, das ist ein ganz seriöser Podcast bei mir.
Genau. Ja, also, ich bin der Ravi, ich komme aus Düsseldorf, und wer mich kennenlernen möchte, der kann... Nein, Spaß. Ich komme aus Düsseldorf und ich kenne die Vater... Ich möchte kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
Oh mein Gott, das war das beste Kennenlernen.
Weil das ist total ikonisch. Ich springe jetzt ein bisschen, ich hab angefangen selber als Influencer. Damals hieß das ja noch Blogger. Und da war ich eingeladen auf eine Veranstaltung mit der Merna Hermes, das ist auch eine Influencerin aus Deutschland, für Subway. Und das war ein Event in Berlin und wir sind da angekommen und die Vater saß da und das war so im Sommer, kurz nachdem das Finale von Germany's Next Topmodel lief. Wann warst du da? 17, ne?
2016 war das, ja. Und ich war halt alleine auf dem Subway-Event und für mich ganz kurz war das ein riesiger Traum. Weil ich damals Subway ohne Spaß fast jeden zweiten Tag gegessen habe. Ich habe mir da immer so ein Sandwich geholt. Das war für mich Dreams coming true.
Das war auch wirklich ein cooles Event. Und wir laufen so rein und ich gucke halt kein Germany's Next Topmodel, ich gucke generell kein Fernsehen. Und dann ist die Merna so reingelaufen und war so, oh mein Gott, da ist die Vater. Also so total durchgedreht. Und dann war ich so, wer ist das? Keine Ahnung. Und dann ist die halt so schon auf dich zugelaufen und hat dich halt angesprochen. Und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich irgendwann nur so gefragt, ich so, du sag mal, woher kennt man dich denn, dass du jetzt so auf einmal so ein Fame hast, ne? Und da musste ich schon sagen, da war die Vater so charmant und süß und hat dann so ganz diskret so gesagt, so, ja, ich habe bei Topmodel mitgemacht und so. Und dann dachte ich so, oh, das ist irgendeine, die so Platz 300 gemacht hat, so, ne? So, weißt du, so, du weißt doch, wie diese Topmodel-Mädels meistens sind. So. Spilling the tea now, girl. Exposing all of the Topmodel girls. Ja, auf jeden Fall war das dann so, ne, und dann meinte Merna dann so, ja, die war auf Platz 3. Und ich so, boah, krass, dafür ist sie aber echt korrekt, so.
Ja, und dann hat unsere direkt die Vorurteile rausgepackt.
Ja, und so hat unsere liebe Story angefangen. Und,
boah, das war so ein lustiger Tag. Oh mein Gott, das war so witzig. Ich habe nur gute Erinnerungen an diesen Tag. Und seitdem sind wir immer befreundet. Das ist seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren.
Krass, Vater!
Oh mein Gott!
Jetzt ist es so eine, also seitdem Vater jetzt natürlich in Dubai ist nicht, aber immer wenn ich in Berlin bin, dann treffen wir uns, essen wir zusammen, furzen uns an.
Das war ja der erste Furz bei mir zu Hause, ich erinnere mich noch gut.
Fashion Week Berlin?
Fashion Week Berlin, da haben wir zusammen auf meiner Couch Schokobons gegessen.
Zu viel Vollmilch, weil ich bin ja laktosefrei. Und dann intolerant. Ging's los. Ja, danke. Dann ging's los.
Ramazamba war das bei mir.
Ja.
Nee, aber wie du sagtest.
Story short. Genau.
Ja, ach so.
Kommen wir mal zum Thema.
Long story short.
Genau, also ich habe selber auch so als Influencer und Blogger angefangen. Und war während meines Studiums dann im Ausland, also ich war in Amsterdam und da habe ich gesehen, dass so die, also ich war bei einem Magazin und da war, die haben dann so schon so Blogger und so eingeladen und da war das bei uns in Deutschland noch so, hä, was sind denn Blogger und so und dann bin ich zurückgekommen.
Wann war das, in welchem Jahr?
Das war 2014, 15 so. Ah, und ich habe 15 krass. Abschluss gemacht, also Bachelor gemacht. Und ich war, also im Mai, als ich studiert habe, haben parallel in dem Jahrgang auch die Farina, also die Novalana Love und die Himbeersahnetorte, also die Ann-Kathrin Schmitz, die waren alle in Köln im gleichen Jahrgang. Und dann war das so der Zeitpunkt, wo das so losging, weißt du, so mit Social Media. Und dann hat Farina so, also Farina war wirklich so die treibende Kraft damals. Die hätte dann immer ihre Outfit-Spiegel-Selfies gepostet und dann hatte sie auf einmal 10.000 Abonnenten und wir waren dann alle so, oh mein Gott, Farina, du hast einen 50-Euro-Gutschein von Douglas bekommen und so und das hat uns dann alle so motiviert, das auch zu machen und dann bin ich damals zu meiner Agentur, wo ich dann auch gearbeitet habe und habe denen gesagt, ja, wir müssen was mit Blogger machen und so hat sich das dann bei mir so schleichend ergeben, dass ich dann irgendwie so der Ansprechpartner in meiner damaligen Agentur für Influencer war und Ja, über die Zeit hat sich das dann so ergeben, dass die Leute immer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, kannst du uns irgendwie helfen, kannst du uns einen Tipp geben, kannst du mir sagen, wie? Und dann habe ich irgendwann, also 2018 dann gesagt, okay, dann mache ich mich doch jetzt einfach damit selbstständig, weil ich hatte schon Leute in meinem Rücken, die gesagt haben, hey, wenn du dich selbstständig machst, wir gehen mit dir, so. Und ja, dann
also quasi eine Agentur gegründet. Du bist vom Influencer zur Agentur geworden.
Genau, weil ich hatte ehrlicherweise, also mir hat das irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, selber dann irgendwie Produkte in die Kamera zu halten, sondern mir hat das eher Spaß gemacht, so Konzepte zu erarbeiten oder Influencer zu suchen und so. Und so hat sich das dann bei mir quasi so spontan ergeben, sage ich jetzt mal.
Ja, ja. Es ist krass, passt gerade zu deiner Frage, weil mich einige gefragt haben, bräuchte man, wenn man kein Social Media mehr machen kann, braucht man dann eine Absicherung, sowas wie eine Ausbildung. Und ich glaube, ganz viele glauben, man braucht irgendwie eine Ausbildung, um einen anderen Beruf zu machen. Mhm. Und wie du gerade sagtest, also ich finde deinen Schritt so interessant. Du warst ja vorher Influencer und meintest einfach so, nee, ich gründe eine Agentur. Und das wäre ja rein theoretisch jedem Influencer möglich. Also jeder, der Ahnung davon hat, der sich dafür interessiert und der die Kontakte eben hat. Also man kann quasi, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben, in ein anderes Berufsfeld rutschen.
Ja, also ich sag generell, sage ich immer, weil mich fragen das auch immer sehr viele Leute, ich sag immer, habt auf jeden Fall irgendeinen Abschluss. Ne? Also irgendwie irgendwas in
echt, sagst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag das, ich bin auch froh, dass ich einen Bachelor gemacht habe. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, mein Bachelor hat mir nichts gebracht.
Also, aber warum braucht man ihn dann?
Weil unsere Gesellschaft, also in Deutschland ist das immer noch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal so, Worst Case Scenario, in 3 Jahren muss ich meine Agentur schließen und ich bewerbe mich dann wieder irgendwie bei einem Konzern. Und ich, also in Deutschland ist das so, dass ich könnte denen sagen, ich arbeite für XY und habe die Kampagne schon gemacht, die würden am Ende mich nicht nehmen, wenn ich sage, ich habe keinen Bachelor. Okay. Also die würden dann sagen, also deswegen, man braucht schon einen Abschluss für die Sicherheit, aber du brauchst keinen Abschluss, um in dieser Branche zu arbeiten. Das ist total bescheuert.
Also weißt du, glaube ich, das verwechseln nämlich so viele. Genau. Ich habe das verwechseln so viele. Man braucht es einfach nur, weil Deutschland es fordert. Weil sehr viele Firmen halt einfach noch so konservativ sind, dass sie glauben, ja, nur dass der Zettel, wo drauf steht, du bist was und du hast einen Abschluss, das ist so deine Garantie für die Zukunft. Aber ich denke mir immer wieder so, weißt du, wenn du 10 Jahre Arbeitserfahrung hast und die krassesten Kontakte, also das ist doch viel mehr wert als der Abschluss, wie du gerade sagtest, der dir an sich ja nichts gebracht hat.
Genau.
Also ich glaube, für die Intelligenz, sage ich mal, und für das, was man kann, brauchst du keinen Abschluss, aber halt nur das Papier, um das Papier zu haben, musst du dich halt 3-4 Jahre irgendwie quälen, damit du in Deutschland vorweisen kannst, oh, schau mal, ich habe hier irgendwie einen Abschluss gemacht.
Das Krasse war auch, dass ich während meines Studiums schon in der Agentur gearbeitet habe, wo ich dann noch meinen ersten Job hatte. Und die hatten mir auch gesagt, hey, wenn du vorher abbrechen willst dein Studium, dann würden wir dich schon übernehmen. Mhm. Weißt du, also die waren schon so weit und haben gesagt, ey, du ganz ehrlich, ne? Aber ich war so, ja, nee, wer weiß, ob das so alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann arbeite ich bei euch und der nächste Arbeitgeber sagt, ja, schön, Pech gehabt. Deswegen, das ist leider in Deutschland noch so, ja.
Ein Blogger oder Influencer sein ist ja auch so eine Sache, die man ja nicht studieren kann. Mhm. Und der Beruf ist ja ziemlich neu für die meisten und ich glaube, viele sind so ein bisschen aufgeschmissen. Wie werde ich ein Blogger? Wie mache ich das? Weil man kennt dieses klassische System, okay, ich gehe zur Schule, mache mein Abi und gucke mir dann einen Studienplatz an oder einen Ausbildungsplatz. Und beim Blogger ist es so, wie fängt man an? Wie macht man das Ganze?
Das ist auch so eine Frage, wo ich immer sage, also die kriege ich auch oft, wo dann Leute immer sagen, oh, ich will Blogger werden oder ich will YouTuber werden oder ich will Influencer werden. Und das Erste, was man sagen kann, ist, egal, zum Beispiel, du bist ja auch das beste Beispiel dafür, oder egal, alle, die groß etabliert sind, die wollten das gar nicht werden. Also die haben es quasi gemacht, oder das hat sich entwickelt.
Genau.
Und es gibt kein Rezept. Also es gibt nichts, wo man sagen kann, du musst um 17 Uhr jeden Tag posten, um 11 Uhr ein Reel posten, jeden Freitag ein YouTube-Video. Die Leute merken das und du musst einfach diese Sache aus Leidenschaft machen. Also du musst einfach sagen, okay, ich habe eine Message. Und dann ist auch wirklich egal, ob du jetzt, so wie du, 400.000 Follower hast oder wie ich 30.000 Follower hast. Das ist egal. Du kannst auch mit einer kleinen Menge eine riesen Reichweite haben. Also es gibt zum Beispiel die Noria Nori. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, voll gut.
Klar, ne? Ja, und die Nora ist zum Beispiel, die hat 40.000 Abonnenten, aber die hat zum Beispiel schon so eine krasse Community,
ja,
dass
ja, ja.
sie schon richtig gute Kooperationspartner hat. Und sie ist zum Beispiel auch an die Sache rangegangen und hat gesagt, ich wollte das gar nicht. Also es hat sich wirklich so ergeben.
Genau, deswegen, das ist ein gutes Beispiel, weil sie macht ja eigentlich dieses Ramadan. Genau. Hat ihren Poster Online-Shop, dann hat sie ein Kochbuch rausgebracht und war ja eigentlich im Marketing vertreten. Sie hat da für Sephora das Marketing gemacht. Und ich war irgendwann auch so verwundert, dachte mir so, ach krass, jetzt ist sie Influencerin. Und habe mir auch irgendwo versucht, diesen Weg zu erklären, weil klar, die meisten Leute denken sich so, oh, Influencer kann jeder, so von wegen, es ist so einfach, das zu machen. Aber ich denke mir so, nee, da hat sich jemand auch mit Studium entschieden, ich nutze diese Plattform, um mich zu vermarkten, um meine Produkte zu vermarkten, um mich zu connecten. Und das funktioniert bei ihr zum Beispiel mega gut. Also ich finde, sie ist ein tolles Beispiel dafür, wie krass man eine Community aufbauen kann, die einen so begleitet, von 0 auf 100 begleitet.
Ja, man muss 2020 auch einfach sagen, dass wir mittlerweile sehr etablierte, große Influencer haben, die mittlerweile auch schon ihre eigenen Brands haben und ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben, weshalb es natürlich noch schwerer ist, sich neu durchzuschlagen. Aber es gibt wirklich, in den letzten einem Jahr gab es wirklich viele Influencer, die wirklich so aus dem Nichts gekommen sind, aber die sind wirklich, die sind groß geworden, sage ich jetzt mal, egal in welcher Klasse sie jetzt unterwegs sind, weil sie eine Message haben und weil sie einen Mehrwert bieten. Und die Leute wollen auf Instagram einen Mehrwert haben. Die Leute haben so einen, es gibt zum Beispiel in Berlin auch eine Influencerin, die heißt Exotic TV, kennst du die?
Leider nein.
Auch noch relativ klein, aber die bietet so einen Mehrwert. Also die berichtet sehr viel über so wissenschaftliche Themen, also so über unser Gehirn, unsere Psyche. Sehr viele Buchtipps gibt sie und sie ist, die wächst jetzt gerade auch sehr stark. Also die ist so, die ist glaube ich jetzt bei 30.000, aber die wächst und die hat auch krasse Storyviews und deswegen, man muss auf jeden Fall seine Nische finden.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe oft mit Leuten gesprochen und ich habe so bei mir zum Beispiel, also bei mir läuft's auch gut, obwohl ich keine Nische habe. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir so denke, komisch. Also, warum läuft's gut, obwohl ich keine Nische habe? Ich habe nicht so wirklich dieses eine, man steckt mich nicht in diese eine Schublade und vielleicht auch nur deswegen, weil ich das auch nicht möchte. Also ich will nicht in diese eine Schublade, dass man sagt, okay, sie macht nur Beauty, das ist so ein typisches Beauty-Mädchen oder sie macht nur Fashion. Ich könnte schon sagen, okay, ich mach auf meinem Profil überwiegend Comedy. Dafür hast du dann aber meinen YouTube-Kanal, wo nichts von Comedy ist, sondern eher mein ganz normales Leben, mein Alltag und dann den Podcast, wo auf einmal übelste Deep-Talk-Themen sind. Also es geht gar nicht so darum, dass ich mich nicht so entscheiden kann. Ich glaube, ich will mich auch nicht entscheiden. Und das, finde ich, kann auch ein Erfolgsrezept sein.
Bei dir also ist das natürlich auch nochmal was anderes, weil man dich natürlich auch schon kannte, sage ich jetzt mal. Also man muss da auch immer unterscheiden, dass die Leute, die, sage ich jetzt mal, aus dem Fernsehen bekannt sind, also jetzt zum Beispiel wie du oder eine Evelyn Bordecki, die ja auch sehr aktiv ist auf Social Media, oder eine Viktoria Swarovski, die können machen, was sie wollen. Also weißt du, die sind so, die kennt man, die kann man eh nicht so zuordnen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das heißt jetzt nicht, dass wenn man jetzt eine Nische hat, dass man nur in der Nische bleiben muss. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass wenn du nur über Kochen berichtest, dass du nicht Beauty machen kannst. Du brauchst irgendwas, wo die Leute dich wiedererkennen. Also wo die Leute sagen, die kenne ich doch, weil die immer, oder so ein Wiedererkennungswert, weißt du, wo die Leute dich direkt mit verbinden können. Und bei dir ist das halt so, die Leute kennen dich halt natürlich wegen Topmodel, aber aktuell sagen natürlich viele, oh, die macht echt coole Videos. Also weißt du, so diese Reels und TikToks so, also die Leute werden dich, so ist unsere Gesellschaft leider, in Schubladen stecken. Also
ja, das ist stimmt einfach aber. So. Ja, das finde ich auch, ist glaube ich auch nicht zu vermeiden. Ist jetzt auch nichts Negatives und auch nichts Positives. Genau. Man muss es halt hinnehmen und man muss ein bisschen so go with the flow, das einfach mitnehmen. Aber wenn man jetzt so überlegt, wie fängt man an als Blogger? Ich glaube, heutzutage wird immer schwieriger. Da muss man auch ehrlich sein. Es ist nicht einfach mal, ach, ich mach das jetzt, und das ist kein Beruf, wo man sich so richtig ausbilden kann, sondern entweder hast du Glück und die Leute feiern dich, oder es wird einfach nie was, egal wie gut dein Content ist, weil es gibt Leute, die haben so krass geilen Content und du denkst dir so, boah, die feiert kaum jemand.
Das ist das Gleiche wie mit, das ist das Gleiche wie mit Sängern oder Schauspielern. Also, was ganz wichtig ist, ist, dass du Glück brauchst. Du brauchst, egal wo du bist, Glück. Also, man kann sich das so erklären, also, so, zum Beispiel Christina Aguilera, ja? Die hat eine wahnsinnige Stimme. Die ist super talentiert. Aber, obwohl die talentierter ist, in Anführungsstrichen, als zum Beispiel Britney Spears, war Britney immer die erfolgreichere. Obwohl Britney diesen Absturz hatte, immer so ein bisschen, ne, die Leute haben die immer belächelt, mm. Die sind Playback, aber trotzdem hat Britney immer mehr verkauft und wenn man jetzt an Superstars denkt, denkt man immer eher an Britney, als dass man an Christina denkt. Und so ist das auch im Influencer-Marketing. Es gibt Leute, die geben sich kaum Mühe bei ihrem Content, die jetzt bei Millionen Followern sind, weißt du, die so nebenbei Stories machen und die werden gefeiert, weil halt das Glück auf deren Seite ist. Und dann gibt es welche, die reißen sich den Arsch auf und kommen nicht über 10.000 Followern, was trotzdem nicht heißt, dass man sich Mühe geben muss. Ne? Also gerade jetzt, wo alles qualitativ so hochwertig ist, das sieht man ja auch zum Beispiel an deinen Videos, man braucht einen Background, man braucht ein Licht, man braucht eine professionelle Kamera, man kann nicht mehr wie vor 5 Jahren mit der Digicam aufnehmen und sagen, oh, mein erster Vlog hatte 17.000 Klicks, das geht nicht mehr. Also man muss natürlich mitgehen und den Leuten den hochwertigen Content, zum Beispiel wenn Leute einen Vlog sehen wollen, die Leute wollen 3 Perspektiven sehen. Die wollen nicht mehr dieses, weißt du, so, hallo, ich bin jetzt in der Mall und ich laufe.
Mit so einem Fischaugen Kameraeinstellung.
Und am besten hast du noch einen Kameramann dabei, der dich mit einer Drohne filmt, weißt du, so, also die Standards sind halt gestiegen und da muss man leider mitmachen. Absolut.
Das stimmt, da hast du recht. Deswegen, also man muss den Leuten, glaube ich, auch realistisch sagen, ohne jetzt jemanden abwerben zu wollen. Also es ist nichts unmöglich, aber das ist gerade das, wovon alle mal sprechen, dieses, es ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Man kann nicht einfach einsteigen. Und auch Influencer damit, sage ich mal, zu beschimpfen und zu sagen, ach, das, was ihr macht, ist einfach. Und ich gebe auch zu, ein Foto zu machen, ist nicht schwer. Ich mag das und ich liebe den Beruf, es ist nicht schwer für mich. Aber dahin gekommen zu sein, diesen Job machen zu können, das war ein harter Weg. Und ich erinnere mich daran, wie ich, keine Ahnung, mit meinen jungen 15 Jahren angefangen habe zu modeln. Und wie du schon sagtest, aus einer ganz anderen Motivation heraus. Ich dachte mir, ich werde mein Leben lang Model sein.
Ja.
Ich hätte niemals gedacht, dass ich am Ende Influencerin bin. Und damit bin ich auch happy und alles, aber trotzdem ist man da reingerutscht. Und wenn man jetzt die einzige Motivation hat, ich will auch nur Influencerin werden, um Geld zu verdienen, finde ich, ist es einfach eine falsche Motivation.
Ja,
also man hat es damals einfach gemacht, man hat seine Fotos online gestellt, man fand es irgendwie cool, vor der Kamera zu stehen und das waren so diese Oldschool-Zeiten, wo man damit halt einfach angefangen hat. Und es wird immer schwerer. Wo man irgendwie vielleicht noch, sag ich mal, eine Reichweite bekommt, sind Castingshows. TV, also GNTM ist immer noch hoch im Rennen, Love Island, da kriegen die Leute auch immer noch sehr viele Follower.
Bachelor, aber da muss man sich auch fragen, welche Art von Follower, ne? Also da kriegst du natürlich einen sehr schnellen, sehr großen Ruhm, also ganz klar, also wie zum Beispiel Evelyn Bordecki, ne, die durch ihre Casting-Formate riesige Reichweite bekommen hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der eigentlich über Nachhaltigkeit und über politische Themen berichten möchte, dann wirst du es schwer haben, diese Audience, absolut, die du über Casting-Sendungen bekommen hast, darüber zu beglücken.
Und das ist auch eine Erfahrung, die ich des Öfteren machen musste. Wenn ich jetzt mich mit Mädels connecte. Absolut, wenn ich mich mit Mädels connecte und deren Engagement, erkläre ich euch kurz mal, was das bedeutet. Das ist einfach, wie sehr die Leute, die dir folgen, interagieren. Also liken sie deine Bilder, gucken sie dir zu, sind die in der Story sehr aktiv und so weiter. Und das ist verhältnismäßig bei Leuten, die ohne TV groß geworden sind, ist das Engagement so viel höher, weil da so eine richtige Community entstanden ist.
Ja.
Und obwohl ich hatte halt meine Reichweite sehr abrupt. Das geht nicht darum, dass ich mir die nicht erarbeitet habe, sondern eher so, okay, die war ziemlich schnell da. Das, was ich in drei Monaten bekommen habe, hat jemand vielleicht in 4-5 Jahren sich erarbeiten können. Dafür hat derjenige meiner Meinung nach eine krasse Community. Weil Leute, die dir einfach nur folgen, weil du aus dem TV kommst, es ist oft so, dass sie dann entfolgen, wenn du nicht mehr im TV bist. Weil sie dann denken, oh, der habe ich einfach mal kurz gefolgt, ach, jetzt nicht mehr. Und bei mir hat es echt so 1,5 Jahre stagniert. Und also meine Reichweite. Ich habe aber gemerkt, wie sich das austauscht. Es ging 500 Leute, es kamen 500 Leute. Also meine Community musste die erstmal aufbauen. Und jetzt eben auch, wie du sagtest, durch diese Reels, durch dieses ganze Comedy-Ding kommen wirklich neue Leute hinzu und sagen, hey, ich habe dich hier entdeckt, voll cool, voll witzig, ich mag dein Profil. Also das ist auch noch meine Arbeit danach gewesen. Und das Wichtigste ist halt, wenn man in so einem TV-Format ist, dass man sich danach nicht aufgibt. Also wenn ihr die Chance bekommt, dadurch eure Reichweite aufzubauen, dann darf man das nicht so als selbstverständlich sehen und von wegen so, ach, das wurde mir jetzt geschenkt, ich mache jetzt nur noch Werbung. Weil auch, können wir jetzt gerne zum Thema Werbung kommen, weil viele natürlich auch fragen, was verdient ihr denn, wie kommt man an Aufträge? Ich finde, es ist eine schlechte Motivation, Dinge nur zu tun, um Geld zu verdienen und um Werbung zu machen, weil ich muss selbst auch sagen, manchmal nervt mich die Werbung auch selbst. Ich unterstütze jegliche Art von Werbung, ich like auch die Werbung bei anderen, aber wenn ich merke, es wird zu viel, dann denke ich mir so, oh, da hat die Person jetzt alles mitgenommen, was ging. Und das finde ich auch nicht mehr cool.
Also was ich noch kurz abschließend dazu sagen möchte, ist zu diesem Anreiz, Blogger, Influencer zu werden, ist, dass man auch nicht vergessen darf, weil du ja eben meintest, ein Foto machen ist einfach. Es gibt ja, also du kennst es ja bei dir selber, das ist ein Fulltime 24/7 Job, ne? Also du bist dein eigener Regisseur, du bist dein eigener Cutter, du bist dein eigener, im meisten Fällen Manager. Du bist dein eigener Kundenbetreiber, das heißt, du musst dich da, wenn du schlau bist, hast du Jahresverträge oder Dreiviertelverträge mit deinen Kooperationspartnern. Ansonsten musst du dich jeden Monat dafür kümmern, dass du ein Einkommen hast.
Und, aber da muss ich, erzähl.
Nee, sag.
Nee, ich wollte einschreiten, weil du gerade sagtest, dass das gehört sich so an, als hätte jeder das, weil ich habe zum Beispiel eine Managerin und Easy als Mitarbeiter. Also trotz dessen, dass ich zwei Leute habe, die mir Arbeit abnehmen, bin ich trotzdem von morgens bis abends. Du bist einfach der Hauptakteur deines Kanals. Ja. Also ich habe die ganze Zeit wirklich das Handy im Gesicht, die Blogging-Kamera im Gesicht, das Mikrofon vom Podcast. Also es ist ständig, du kannst nicht eine Sekunde abschalten. Also ich filme, keine Ahnung, teilweise bis 23 Uhr abends noch, weil ich dann noch irgendwie eine Story mache. Also es hört nicht auf, das ist so das Ding. Man kann keine Arbeitszeit benennen. Man kann nicht sagen, ich arbeite 10 Stunden am Tag. Manchmal sind es 14, 15, manchmal sind es auch nur 2. Also es kommt ganz drauf an, was man macht.
Aber zum Thema Werbung, was hattest du nochmal gefragt? Jetzt hatte ich den Faden verloren.
Na, wie schätzt du das so ein mit der Werbung? Also wenn du selbst jetzt Werbung siehst, ich meine, wir machen ja selbst auch Werbung und du bist ja auch, hast ja auch deine eigene Agentur. Wann wird's zu viel oder wann kann man ungefähr sagen, wie viel Blogger verdienen? Gibt's da so einen Richtwert? Weil ich habe das Gefühl, es verdienen alle unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Reichweite habe wie jemand anderes, kann es passieren, dass mein Management mich einfach für einen höheren Preis verkauft. Also mein Werbewert.
Das ist das nämlich. Also man kann wirklich nicht sagen, XY mit XY Reichweite verdient XY. Ne? Also das geht einfach nicht, weil, wie du schon sagtest, es kann sein, dass dein Management dich über deinen Wert verkauft. Es kann aber auch sein, dass dein Management dich unter Wert verkauft. Es kann auch sein, dass du eine sehr gute Relation zu der Brand hast, einen Jahresvertrag hast und sagst, ach, wisst ihr was, weil ich jeden Monat für euch eine Story mache, gehe ich mit dem Preis runter. Also es gibt so viele Faktoren, die es gibt zum Beispiel Influencer, die haben 30.000 Follower, die verdienen mehr als jemand mit 300.000 Followern, weil die einfach schlau sind, weil die einfach sagen, ja, ich habe 30.000 Follower, aber ich habe so eine krasse Community. Dann kommt es natürlich auch noch dran an, wie viel verkaufst du denn? Also gängigen Instagram-Brands, die wir heutzutage kennen, die arbeiten alle mit einem Return of Investment. Also das heißt, du kostest beispielsweise, das ist jetzt nur ein Beispiel, Influencerin A kostet für eine Story 800 Euro und dann hast du einen Code und irgendwas und dann sieht die Brand danach, okay, mit dem Code von Influencerin XY haben wir 15.000 Euro verdient jetzt, ne, übertrieben. Dann sagt natürlich eine Brand, ach geil, die ist ja richtig geil, die buche ich jetzt für ein Jahr. Und dann kann sich natürlich die Influencerin denken, okay, wenn die mich nach einer Story für ein Jahr buchen, dann haben die richtig Kohle mit mir verdient, sodass ich mit meinem Storypreis natürlich auch verdopple. Also das spielen so viele Faktoren
zusammen. Absolut, dann gibt's
auch wieder Brands, die sagen, ah, wir machen jetzt 2 Monate eine Teststory und dann sag ich zum Beispiel oder du jetzt als Influencerin, ah, weißt du was, Caudalie finde ich voll geil. Da mache ich das zur Hälfte, weißt du so, deswegen
ist also, schwer zu beantworten. Es ist auch wirklich schwer. Also nicht, weil man hier irgendwas versteckt, zumal ich auch generell ich würde generell auch nicht über mein Gehalt reden. Das würde ich auch nicht machen, wenn ich, keine Ahnung, noch wie damals im Callcenter arbeiten würde. Das geht einfach niemandem was an und man soll sich auch nicht messen. Das ist, glaube ich, das Falscheste, was man machen kann. Was man aber sagen kann, ist, man kann davon sehr gut leben. Und ich glaube, einige haben ein ganz falsches Bild davon, weil viele fragen mich, kann man denn überhaupt davon leben? Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es ein schon sehr, sehr gut bezahlter Job ist. Und da muss man ehrlich sein, es ist ein sehr gut bezahlter Job und Werbung ist sehr, sehr teuer. Was jetzt aber trotzdem, weil ich glaube, viele haben ein Problem damit, glaube ich, dass Influencer viel verdienen. Andere wissen es gar nicht, wie viel es verdienen. Andere haben irgendwie voll das Problem damit. Was ich aber trotzdem sagen muss, also das ist so dieses, wenn ihr mal überlegt, ich glaube, ich mache einmal in ein, zwei Wochen Werbung. Wenn überhaupt, ne? Kommt immer drauf an. Das ist auch mal unterschiedlich, wann der Kunde natürlich so ein Veröffentlichungsdatum mir gibt. Aber wenn man, sagen wir mal, einmal pro Woche ein bezahltes Posting macht, da kriegt ja trotzdem der Zuschauer sechsmal die Woche kostenlosen Content.
Ja.
Also es ist so eine Art Geben und Nehmen, finde ich. Weil ohne Creator gäbe es auch Instagram irgendwo nicht, weil es muss ja jemanden geben, der auf Instagram, es ist ja, die Plattform ist ja dafür gedacht, dass jemand created und dass jemand irgendwie die Leute mitnimmt und eine Community hat und Leute folgen und so weiter. Das ist ja von Anfang an die Grundidee gewesen. Und deswegen finde ich, ist es falsch, Leute zu bestrafen, die Werbung machen und zu sagen, ah, ich will hier keine Werbung sehen. Weil ihr müsst trotzdem euch vorstellen, dass jeder Creator Arbeit investiert. Und klar gibt's die paar Pappnasen, die dann irgendwie nix machen und einfach auch nichts können. Das ist ja auch in jeder Berufsgruppe so. Aber ich persönlich kenne so viele gute Creator und denke mir so, boah, die stehen so dahinter und investieren selbst auch viel Geld, ob in Reisen, Kosmetik, Klamotten, um ihrer Community das zu zeigen und sie mitzunehmen. Und so viel Eingriff in die Privatsphäre, ihr müsst euch vorstellen, das würde nicht jeder machen. Ihr müsst euch immer selbst fragen, wenn ihr das nächste Mal jemanden kritisiert, der Werbung macht, würdest du selbst jemandem so einen heftigen Blick in deine Privatsphäre geben? Das ist ja auch etwas, was man quasi verkauft.
Ich sehe das immer, ich sag immer, also wir leben in Deutschland, also ich arbeite mit vielen Brands, die auch aus den USA kommen, also Beauty-Brands und die auch in zum Beispiel Frankreich oder England oder sonst wo aktiv sind, also und alle, wirklich alle Brands, mit denen ich zusammenarbeite, die aus dem Ausland kommen, die sagen immer, der deutsche Markt ist der speziellste Markt auf der ganzen Welt. Und Deutschland ist eine unglaublich wichtige Kaufkraft. Also für diese Brands ist es unglaublich schwer, sich in Deutschland zu etablieren, weil die Deutschen, und da kommen wir jetzt zum Thema, sehr, sehr, sehr misstrauisch sind, was auf der einen Seite auch sehr gut ist. Aber auf der einen Seite sind die Deutschen, das muss man einfach zugeben, das sieht man zum Beispiel auch am Heidi Klum-Prinzip, ein sehr eifersüchtiges Volk. Und ich sag immer, wir haben alle ein Handy, wir haben alle Internetzugang. Du hast dich entschieden, diesen Weg zu gehen, dass du dein Leben teilst, dass du dein Leben zeigst, dass du sagst, hey, ich bin jetzt ein Entertainer, weil alles, was anderes sind Influencer nicht. Und die Brigitte und die Susanne und die Petra oder wie sie auch alle heißen, die sich dann darüber beschweren, dass Influencer viel Geld verdienen, die haben genau die gleiche Möglichkeit. Also die haben genau den gleichen Internetzugang, den du auch hast. Und wir sind alle mittlerweile, wir leben alle in einem Zeitalter, wo wir aus der kleinsten Idee ein riesen Business starten können. Und warum ist das dann so, dass wir sagen, ach, die Vater, die blöde Kuh, jetzt hat die eine Story hochgeladen und hat wahrscheinlich Tausende von Euro verdient. Ja, dann mach's doch auch. Also weißt du, so dann nimm doch das Handy auch in die Hand und dann wirst du sehen, dass es eigentlich nicht so einfach ist. Also es ist nicht so einfach mit Influencer-Marketing, also für manche schon, wenn man irgendwann so ein Level erreicht hat, aber am Anfang ist das unglaublich schwierig und du musst dich wirklich jedes Mal verkaufen und jedes Mal präsentieren und das ist das, glaube ich, was die Masse, was vielleicht auch viel zu wenig gezeigt wird, also von Influencer-Seite, also dass der Influencer zu wenig zeigt, schaut euch mal meinen Background an, da ist alles durcheinander, ich habe jetzt 8 Stunden ein Video geschnitten, mein Arm tut weh, ich habe also das fehlt, glaube ich, ein bisschen, weil auf der anderen Seite Instagram auch so eine Flucht ist, ne? Also so eine Flucht der Realität.
Genau, das ist nämlich, das ist so schwierig, weil irgendwo ist man auf Instagram die Privatperson, aber irgendwo hat man auch diesen Beruf. Es vermischt sich so. Und man macht sich auch unfassbar angreifbar, dadurch, dass man eben so viel zeigt. Und ich habe nämlich so eine interessante Frage bekommen. Also viele Fragen, die sind alle so interessant. Wünscht man sich manchmal ein entspannteres Leben? Und das ist eine Frage, die man irgendwie gar nicht beantworten darf, habe ich das Gefühl. Weil wenn man sagt, so, boah, ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft, denken sehr, sehr viele, warum, was machst du denn den ganzen Tag? Also es gibt auch einige, die fragen so, was machst du denn beruflich? Also du filmst dich von morgens bis abends und trotzdem gibt es die Person, die fragt, was machst du eigentlich beruflich? Und du denkst dir, ich filme für eine Community. Also es gibt ja Menschen, die konsumieren und dieser Konsum ist das, was wir den Menschen geben als Creator. Also das kommt ja, von nichts kommt ja nichts, ne? Und wenn man Videos macht, Videos postet, gibt es Menschen, die sich das gerne angucken. Klar, es ist für mich auch manchmal so, oh mein Gott, krass, da gucken wirklich die gerade hunderttausende Leute zu. Aber es ist nun mal ein Medium, wo Leute zuschauen und die sich entertainen lassen. Und wenn ich dann mal so einen Tag habe, wo ich mir denke, boah, ich brauche jetzt mal wirklich eine Pause, dann kann ich mir vorstellen, dass einige das nicht verstehen werden. Weil so Mental Issues, das, was in dir drin vorgeht, das sieht man ja nicht nach außen. Yeah. Und du kannst Social Media, das, was du nach außen gibst, das kannst du ja so gut manipulieren. Ich frage mich, wo ist die Möglichkeit für den Zuschauer festzustellen, was ist real und was ist fake? Weil ich kann ja so gut eine Realness faken, dass der Zuschauer denkt, oh, das ist so eine sympathische, nette, tolle Frau. Und am Ende bin ich es vielleicht aber gar nicht. Also, ne, woran merkt man das? Woran merkt man, wer ist fake und wer nicht?
Also ich glaube, dass so dieses Mental-Thema, also so ein mentaler Zustand und wie es eigentlich einem wirklich, wirklich geht und so, ich glaube, das ist dieses Jahr wirklich viel transparenter geworden und dass man auch viel mehr darüber spricht. Also ich glaube, mittlerweile sind wir in so einem Umbruch angekommen, wo man auch sagt, hey, mir geht's scheiße, ich habe den ganzen Tag geheult, ich möchte eigentlich gar nicht in die Story reden, aber wenn ich jetzt keine Story mache, dann werden meine Insights super schlecht und dann muss ich wieder dem Kunden sagen, hey, warum sind denn jetzt meine Storyviews? Also weißt du, es ist halt so ein ewiger Zyklus und ich glaube, das liegt wirklich einfach an dem jeweiligen Influencer, dafür zu sorgen, einfach transparenter zu sein. Und ich glaube, dass wir mittlerweile durch diese ganzen Movements, die wir dieses Jahr hatten, egal welcher Art, und da muss man auch sagen, dass viele Promis jetzt auch offen darüber sprechen und sagen, ja, ich bin so, ich habe das, ich habe die Krankheit, dass wir mittlerweile auch in so einer Gesellschaft angekommen sind, die sagt, hey, ich feiere das. Ich feiere, dass du so offen bist, weil mir geht's genauso. Und ich habe mir schon gedacht, hey, warum bist du eigentlich immer glücklich und warum geht's dir immer gut? Hab ich ein Problem, weißt du? Und man merkt ja auch immer, wenn man sagt, boah, Leute, das Thema belastet mich voll oder das hat mich voll zum Nachdenken gemacht, dass ja dann die Leute sogar eher dich zusprechen, als dass sie sagen, boah, Alter, bist du behindert? Also weißt du, was ich meine? Also dass sie sagen, bist du bescheuert eigentlich?
Ja, ich glaube, die Leute suchen sich ja auch, also Social Media, vor allem, wenn du jemandem folgst, glaube ich, bist du ja irgendwo auch der Freund von der Person.
Genau.
Du brauchst so eine virtuelle Freundschaft auch. Ich glaube, deswegen fängst du die Leute mit solchen Themen eben auch auf, weil sie sich denken, krass, da teilt jemand mein Leid.
Ja, genau. Und das liegt an jedem Einzelnen, das transparenter zu machen. Und dann, glaube ich, wird auch das Problem weniger, dass die Leute sich auch nicht mehr dann über dieses Werbethema beschweren. Weil ich glaube, das kommt eher zustande, dass wenn zum Beispiel ein Influencer wirklich nur rosarote Welt zeigt und dann wirklich jeden Tag irgendein Produkt in die Kamera hält, dass die Leute dann auch sagen, boah, halt's Maul. Also weißt du, ich glaube, die Leute sind dann, zum Beispiel es gibt Influencer, die nehmen ihre Community wirklich so am echten Leben mit. Und die sind dann auch so zum Beispiel, dass sie sagen, boah, geil, dass du jetzt die Kooperation mit XY hast und geil, dass du uns jetzt das neueste Highlight von XY zeigst. Also ich glaube, dann ist die Community auch so interessiert an deinem Leben und an deinem Erfolg, dass die sich sogar dafür zelebrieren, wenn du dann jetzt irgendwie sagst, boah, ich habe jetzt eine Kooperation mit Dior oder weißt du, was ich meine? Also dass die dann sagen, boah, Hammer, geil, du hast wirklich hart dafür gearbeitet und ich habe wirklich gesehen, wie du stundenlang am PC sitzt. Ich glaube, das ist total wichtig.
Ich glaube, meine Frage, ich wollte auf was anderes hinaus. Weil du sagtest ja, die Leute müssten ja quasi transparenter werden. Aber was, wenn jemand nicht transparent ist und gefeiert wird von der Crowd und alle glauben, hey, du bist toll und du kennst die Person, sagen wir mal, und du denkst dir, nee, ist sie aber nicht. Du weißt ja, wie die Person im Echt, also du hast sie schon mal getroffen, du weißt, was sie vielleicht dir auch angetan hat und so weiter. Es gibt ja unter Influencern leider auch einfach schwarze Schafe, wo man sagt, boah, die ist einfach
ist was ganz anderes
nicht freundlich. Als genau. Wie ist es den Leuten möglich, das zu wissen? Bleibt dieser kleine Fakeness-Punkt da einfach, wo man sagt, okay.
Das ist halt, sage ich jetzt mal, wie man es jetzt nennen möchte, die Schattenseite. Das wird man, beziehungsweise das hat man ja auch mit den Prominenten. Also wenn du jemanden im Fernsehen siehst, dann hast du ja nie, sage ich jetzt mal, in den meisten Fällen das wahre Ich. Und da muss man sich halt einfach rausstellen und sagen, okay, du bist ja gar nicht so, wie du dich eigentlich da darstellst, was natürlich schade ist für die Leute, die dich nicht kennen, die sagen, boah, du bist aber cool, weißt du, also das muss man einfach annehmen. Das wird es immer geben, das wird immer Teil des ganzen Seins. Da muss man einfach hoffen, dass die Leute irgendwann einen Wake-up-Call, sag ich jetzt mal, haben werden. Aber das gab es leider halt schon immer und es wird es auch immer geben.
Ja.
Ist leider so.
Mich hat einer auch gefragt, ob es wahre Blogger-Freundschaften gibt. Und ich glaube immer ganz fest daran, dass es in jedem Menschen was Gutes steckt. Und es wahre Freundschaften auch in der Bloggerwelt gibt.
Auf jeden Fall.
Andererseits natürlich auch nicht, das muss man auch sagen. Aber ich glaube trotzdem, es gibt so wahre Freundschaften. Also es gibt Menschen, denen man sich einfach anvertrauen kann. Und das spürt man und man spürt einfach, dass jemand einen nicht ausnutzt, weil man vielleicht auch einfach nichts voneinander hat. Man hat nichts außer dieses schöne Gespräch, diesen Humor, den man teilt. Und das sind so diese wichtigen Eigenschaften, die man aus einer Bloggerfreundschaft auch ziehen kann.
Ja, ich glaube, kommt auch ganz viel auf dich selber an. Also wenn du eine gute Seele bist und gute Intentions hast und irgendwie, dann ziehst du ja auch Gutes an in den meisten Fällen. Oder wenn du auch leider Schlechtes oftmals anziehst, stellt sich das heraus. Also ich kann auch sagen, dass ich wirklich viele gute Leute über Instagram oder Influencer-Marketing kennengelernt habe. Wir beide zum Beispiel, wir unterhalten uns ja eigentlich, wenn wir uns unterhalten, nicht über unseren Job, sondern über unser echtes Leben. Und wir leben auf zwei verschiedenen Kontinenten. Weißt du, wir sprechen natürlich nicht jeden Tag, aber wir sind trotzdem in einem guten Austausch, sodass man irgendwie... Das, klar, das gibt es, aber wie du schon sagtest, das liegt, also es gibt leider auch das Gegenteil und da muss man halt selber drum kümmern.
Ja. Das Ding ist halt so. Einfach, dass ich spreche dir halt keinen Wert zu. Ich sag nicht, der und der Freund ist mir nur deswegen wertvoll, weil er, sag ich mal, Jobs einbringt. Also ich werde mich auch immer noch mit dir verstehen, wenn du mir keine Jobs reinbringst.
Was es natürlich leider auch sehr oft gibt, ne? Also diese Menschen, die sich nur mit dir befreunden, weil die sagen, oh, die Vater hat viel mehr Reichweite als ich, die bringt mir Follower oder ne, bei mir jetzt auch, der bringt mir Jobs. Aber das stellt sich dann, also das, umso länger man in dieser Branche ist, umso mehr erkennt man das.
Ja, absolut. Was würdest du abschließend sagen? Ist Social Media Fluch oder Segen?
Das liegt ganz an einem selber. Also wenn man, es gibt so Menschen, die kennt man ja, egal in welchem im Bereich, die alles negativ sehen. Also die zu allem sagen, ah, das ist aber scheiße und das ist aber blöd und das ist aber kacke. Dann ist es natürlich ein Fluch. Aber so wie wir, also ich zum Beispiel, du kannst ja selber aktiv entscheiden, wen möchte ich folgen, wen möchte ich sehen, mit wem möchte ich agieren. Also ich kann für mich sagen, für mich ist Social Media wirklich nur ein Segen. Also ich kann mein Geld damit verdienen, ich kann mir sehr viele interessante Leute angucken, ich kann interessante Leute kennenlernen, ich reise irgendwo hin und poste irgendwas in eine Story, auf einmal schreiben mir 5 Leute, hey, ich bin auch gerade hier. Also weißt du, so, es entwickeln sich so viele coole Freundschaften daraus und es gibt Businesses, so, die nur durch Influencer-Marketing bestehen. Also deswegen, du entscheidest selber, was du draus machst.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung, aus dem Grund, weil ich auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Für mich ist es in der Hinsicht ein Segen. Deswegen, wie gesagt, weil ich den Job extrem liebe. Ich stehe so gern vor der Kamera und entertaine gerne und ich habe so einen guten Austausch mit den Leuten. Also ich schreibe so vielen Leuten auch zurück. Und wenn ich dann merke, wie sehr sie sich freuen und wie sehr man wirklich Leute inspiriert und auch motiviert, dann das ist so krass einfach. Man stellt sich das gar nicht so vor, dass was für einen Impact man auf einige Menschen hat. Und diese Möglichkeit zu haben, macht mich halt so glücklich. Und auf der einen Seite habe ich super viele coole Leute kennengelernt. Und jedes Mal, wenn ich einen Job habe, habe ich so viel Spaß auf meiner Arbeit. Andererseits ist es, glaube ich, als Frau auch in der Beauty-Branche auch sehr, sehr hardcore. Es kann wirklich hardcore sein, weil die Mädels fahren die Krallen aus. Und es gibt immer noch einige, die nicht verstehen, dass es mehr Sinn macht, zusammenzuarbeiten, anstatt gegeneinander zu fahren.
Ja.
Weil mit jemandem wirklich echt befreundet zu sein und wirklich diese Momente zu teilen, kommt immer besser an bei Leuten, anstatt einfach immer nur ein Einzelgänger zu sein.
Ja.
Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, viele verstehen einfach dieses Miteinander irgendwie nicht so richtig. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil im Endeffekt denke ich mir so, es sind so viele hübsche Mädels, so viele tolle Persönlichkeiten, die alle voll was drauf haben, so richtige Powerfrauen. Und es gibt immer wieder eine Sache, die denen selbst im Weg steht. Und das ist einfach diese Angst davor, nicht genug vom Kuchen abzubekommen. Und ich denke mir, es ist für jeden genug da. Und das belastet einfach nur diejenigen, die ernsthaft ihr Geld verdienen wollen und die ernsthaft diesen Beruf ausüben wollen und keinen Bock haben auf so Kindergarten. Weil ich finde, das ist so das Anstrengende. Dieser Druck dieser Beauty-Industrie, dass Mädels sich gegenseitig immer so eine Konkurrenz darstellen, die einfach unnötig ist.
Also ich glaube, man muss also abschließend sozusagen, dass man versucht, für sich zu erklären oder zu verstehen, dass das halt wirklich eine Blase ist. Ne? Also es ist halt wirklich nicht die Realität und dass man wirklich unglaublich privilegiert ist, in dieser Branche oder in dieser, sage ich jetzt mal, Blase zu arbeiten und wirklich sein Geld damit zu verdienen. Und ich glaube, wenn man das mit so einem gewissen, so, sage ich jetzt mal, so einem Augenzwinkern sieht und sagt, okay, so wichtig ist das eigentlich nicht, was ich hier mache. Klar beschäftige ich mich damit und auch sehr viele Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen, aber wir retten hier schlussendlich keine Leben. Ne? Also ja. Und ich glaube, dann sieht man das Ganze auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel und ist dem Ganzen auch viel entspannter entgegengestellt, dass man sagt, okay, ich genieße diese Reise, anstatt dass ich jetzt Ellenbogen raushole und die Reise mir erschwere.
Ja,
finde ich.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich verlinke euch auf jeden Fall Ravis Social Media Kanal, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und bei mir könnt ihr auch gerne mal euer Feedback da lassen, wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Social Media, Schattenseiten und so weiter. Ich glaube, da sind echt sehr, sehr viele interessiert dran. Deswegen, falls jetzt hier irgendwas nicht beantwortet wurde, schreibt uns gerne. Und wie gesagt, Ravi hat selbst eine Agentur, das finde ich auch sehr cool, dann haben wir beide Perspektiven. Du hast die Agentur, ich bin die Influencerin und wenn ihr da noch Fragen habt, fragt gerne auch den Ravi. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Ravi.
Ich danke dir, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Ja, nach unserem ersten Fauxpas und den zweiten. aber vielen, vielen Dank und ich würde mich gerne von euch verabschieden und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Goodbye.
Tschüss, danke.